Das Kreuz. Danke, Daniela, für diese umfangreiche Einführung. Das Kreuz ist uns allen bekannt. Vielleicht hast du es um den Hals. Vielleicht hängt es bei dir in der Wohnung. Das Kreuz von Jesus. Aber heute wollen wir uns mit dem Kreuz beschäftigen auf eine Art, wie du es vielleicht noch nicht so getan hast. Ich habe einen Text mitgebracht. Der steht bei Matthäus im 10. Kapitel und ich lese ihn mal vor. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Ich bin gekommen, um die Söhne mit ihren Vätern zu entzweien, die Töchter mit ihren Müttern und die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern. Die nächsten Verwandten werden einander zu Feinden werden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Echt jetzt, Jesus? Bist du dir sicher, dass du das meinst, was du da sagst? Es handelt sich ja nämlich um einen O-Ton von Jesus. Und wenn wir an Weihnachten zurückdenken, dann nennen wir ihn doch Friedefürst. Sagt er nicht selber, selig sind die Friedfertigen? Könnte man das nicht selber als Aufforderung annehmen, mit dem Kreuz voran in den Kampf zu ziehen? Gegen die, die anders denken, die nicht mitmachen. Jesus, ich habe da mal eine Frage. Wenn ich damals dabei gewesen wäre, vielleicht, wenn ich nicht vorne dran gestanden wäre, hätte ich mich, wenn Jesus fertig gewesen wäre, vorgedrängt, beiseite genommen und gesagt, guter Meister, ich habe da mal eine Frage. Ich habe das vorhin akustisch nicht so genau verstanden. Du hast sicher nicht gemeint, dass du gekommen bist, um Streit zu bringen, oder? Du wolltest doch sagen, wir sollen alle friedlich sein und uns lieb haben, oder? Also das wollen wir zumindest von dir hören. Wie kannst du denn sagen, dass sich Familien wegen dir streiten werden? Ist es denn nicht schlimm genug, dass Familien und Beziehungen auch so zu zerbrechen? Willst du da jetzt noch Öl ins Feuer gießen? Findest du das gut? Soll ich jetzt hingehen zu einem frisch geschiedenen Paar und sagen, hey, gut gemacht, genau das hat Jesus gesagt. Oder zu dem Jugendlichen, der von daheim abgehauen ist, weil er die ewigen Streitereien nicht mehr ausgehalten hat. Hey, klasse, Jesus wäre stolz auf dich. Jesus, das kann ja wohl nicht sein, oder? Das kannst du so nicht gesagt haben. Wahrscheinlich hätte Jesus mir bis hierhin ruhig zugehört, aber an der Stelle hätte er mich wahrscheinlich unterbrochen und angeschaut und gesagt, Johannes, du hast mir nicht genau zugehört. Diese Entzweiungen sind ja nicht wegen mir entstanden, sondern wegen der Hartherzigkeit und wegen des Egoismus der Menschen. Darüber bin ich genauso traurig wie du. Auch ich halte Familie und Freundschaft für etwas Wertvolles. Ehre und Vater und Mutter, so steht es ja schon in der Schrift. Da stehe ich voll und ganz dahinter. Ich meine ja nicht, dass du jetzt hingehen sollst und deine Familie zerstören, sondern dass du damit rechnen musst, selbst von denen angefeindet zu werden, die dir am nächsten stehen, wenn du mir nachfolgst. Es geht mir doch nicht um sinnlose Streitereien, sondern um entschlossene Nachfolge. Und im schlimmsten Fall kann sich eben auch deine eigene Familie gegen dich wenden. Die Liebe zur Familie darf niemals größer sein als die Liebe zu Gott. Gute Beziehungen zu Menschen sind wichtig, das ist klar. Aber eine gute Beziehung zu Gott ist noch viel wichtiger. Darauf kommt es mir an. Und noch etwas, du sollst ja nicht von dir aus den Streit suchen, das meine ich nicht. Du sollst vielmehr, das habe ich ja auch schon oft genug erwähnt, Böses mit Gutem vergelten und Frieden suchen, solange es an dir liegt. Und vergeben. Und trotzdem sollst du mich nicht aufgeben, wenn es zum Streit kommt. Wenn die, die dich lieben, sich gegen dich wenden, weil du mir nachfolgst. Vielleicht hätte ich an dieser Stelle noch einmal nachgehakt. Nachfolgen, Jesus, das ist auch ein gutes Stichwort. Da habe ich auch noch eine Frage. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Weißt du, die Leute reden da ganz viel, aber ich habe immer den Eindruck, so recht weiß keiner, was denn Nachfolgen bei dir eigentlich bedeutet. Und vor allem sein Kreuz auf sich nehmen. Also das musst du mir schon nochmal erklären. Wahrscheinlich hätte Jesus gelächelt und geduldig erklärt. Also zum Thema Nachfolgen. Das heißt zum einen, dass du einfach mitkommst, dass du mir zuhörst, dass du da bist, wo ich bin. Aber es bedeutet noch viel mehr. Nachfolge ist nicht nur eine Absichtserklärung, kein guter Vorsatz, nein. Nachfolge beschreibt die Existenzweise eines Christen. Eine dynamische Seite des Glaubens. Glaube ist kein Standpunkt, sondern ein Weg. Wer mir nachfolgt, hätte Jesus vielleicht gesagt, der muss sich bewegen, um mich nicht aus den Augen zu verlieren. Nachfolge hat etwas mit Bewegung zu tun, mit sich auf den Weg machen. Das ist übrigens auch der grundlegende Unterschied zwischen einem Bewunderer und einem Nachfolger. Dem Bewunderer reicht es völlig aus, sitzen zu bleiben und etwas toll zu finden. Aber er bewegt sich nicht. Ihm genügt es, in der Distanz zuzuschauen, vielleicht zu klatschen oder zu denken, wow, das ist doch echt mal eine feine Sache. Aber das ist keine Nachfolge. Ein Nachfolger bewegt sich und macht sich auf den Weg. Zum Glauben kommen heißt, sich mit Jesus auf den Weg machen. Und Nachfolge heißt, dass wir den Lebensweg, unseren Lebensweg zusammen mit Jesus gehen. Dass wir mit ihm mitgehen. Und nichts soll diesen gemeinsamen Lebensweg verhindern. Dein Geld nicht, dein Hobby nicht und noch nicht einmal deine Familie. Manchmal ist dieser Weg kein Spaziergang. Ich, so sagt Jesus, rufe dich in meine Nachfolge. Das heißt, ich möchte dein Herr sein, ganz persönlich. Ich möchte dich verändern nach meinem Bild. Natürlich hat Gott die Menschen nach seinem Bild geschaffen. Aber wenn du dich umschaust, dann siehst du, wie verzerrt dieses Bild oft ist. Das Bild ist durch die Sünde zerbrochen. Du kannst dich nicht einfach so verhalten, wie Gott das möchte und wie es gut für dich und für die anderen Menschen wäre. Und das zu verändern, so sagt Jesus, um das zu verändern, bin ich in die Welt gekommen. Ich lebe dir vor, wie ein Leben aussehen kann, dass Gott gefällt und ich gebe dir die Kraft, mir das nachzumachen, was ich dir vorgelebt habe. Diese Veränderung ist ein Kampf. Ein Kampf vor allem mit dir selber, mit deinen Gewohnheiten, mit deinem Egoismus, mit deiner natürlichen Art. Nachfolge heißt, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und dein Kreuz auf dich nehmen. Das heißt, dass du dich von mir verändern lässt, sagt Jesus, dass du so werden möchtest, wie Gott dich gedacht hat. Und das heißt auch, dass dir diese Veränderung etwas kostet, dass du liebgewonnene Gewohnheiten loslässt, wenn du merkst, dass sie anderen schaden oder dir. dass sie Gott nicht gefallen. Das heißt, dass du beginnst, danach zu fragen, was ich möchte. Okay, Jesus, würde ich vielleicht sagen, ich glaube, das habe ich jetzt verstanden. Das hört sich schwierig an, aber es leuchtet mir ein. Aber ich habe da noch eine letzte Frage. Warum soll ich dir denn nachfolgen? Warum soll ich denn, wie du es gesagt hast, mein Kreuz auf mich nehmen? Reicht es nicht, dass du am Kreuz für mich gestorben bist? Ich denke, Jesus würde darauf antworten, weißt du, du sollst mir nachfolgen, weil ich dich rufe. Ich rufe dich und alle Menschen, weil ich jeden Menschen lieb habe und mit jedem Lebensweg mitgehen möchte. Ich wünsche mir, dass wir deinen Lebensweg gemeinsam gehen, sagt Jesus. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Irdische Beziehungen sind wichtig, aber viel wichtiger ist die Beziehung zu Gott. Darauf kommt es an, vor allem anderen. Ich meine, Gott ist schließlich der, der dich geschaffen hat. Gott ist der, der dir dein Leben gibt, jeden Augenblick neu. Gott ist der, der deinem Leben Sinn und Ziel gibt. Wer sich nicht auf Gott einlässt, der wird nie das echte Leben finden. Wer sein Leben findet, wer meint, jetzt lebe ich endlich so, wie ich das will, der wird das echte Leben verlieren. Aber wer bestimmte Dinge aufgibt, die ihm schaden, um so zu leben, wie ich das möchte, wie es gut für dich ist, der wird das echte Leben finden. Für die Menschen, die Gott vergessen haben, ist es das Wichtigste, ihr Leben möglichst gut zu leben, genussreich, erfolgreich, vor allen anderen dazustehen. Sie sorgen sich um ihr Geld, um ihren Körper, um ihre Gesundheit, um ihren Luxus, ein angenehmes Leben mit allen Vorzügen. Aber letztendlich haben sie das echte Leben verloren. Ein angenehmes Leben mit allen Vorzügen füllt letztendlich nicht aus und es hält nicht ewig. Das kann doch nicht alles sein, sagen viele Menschen. Wer immer nur auf sich selber, auf sein eigenes Wohl achtet, der lebt am Leben vorbei. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, und wer es verliert um meinetwillen, der wird es finden. Da steckt eine ganz alte Weisheit drin. Und es wird viele Menschen geben, die der Glaube an mich wirklich das Leben kosten wird. Kein Geld der Welt kann Liebe ersetzen. Aber hier ist einer, der dich liebt, sagt Jesus. Ich liebe dich so, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Du kannst mir vertrauen und mir dein Leben geben. Ist das nicht Grund genug, die Beziehung zu mir zu pflegen? Ich möchte zusammen mit dir deinen Lebensweg gehen. Kommst du mit? Ich glaube, so ungefähr hätte Jesus geantwortet. Wer sich auf den Weg mit Jesus macht, wer ihm nachfolgt, muss bereit sein dafür, ein Stück von sich aufzugeben. Und das ist kein Verlust. Jesus möchte nicht, dass du dich in deiner Persönlichkeit aufgibst. Jesus möchte, dass du die Dinge und Bereiche und Handlungen und Gedanken aufgibst, die dir und anderen schaden. Ich glaube, das heißt für uns unser Kreuz auf sich nehmen. Es muss nicht jeder ins Martyrium gehen, auch wenn das heute genauso aktuell ist wie bei den ersten Christen. Aber da könnten wir es uns einfach machen und sagen, ja, wir werden ja nicht verfolgt. Ich glaube, dass unser Kreuz, dein Kreuz, mein Kreuz auf sich nehmen heißt, das loszulassen, was uns von Jesus abhält. Und das kann unangenehm sein. Gewohnheiten zu verändern, ist meistens nicht leicht. Einstellungen zu verändern, ist nicht leicht. Kreuz auf sich nehmen ist die Folge der Nachfolge. Wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir nach ihm fragen, was willst du, dann wird er uns zeigen, so wie wir es im Schuldbekenntnis am Anfang gehört haben, dann wird er uns zeigen, was uns von ihm trennt, wo wir nicht seinem Bild entsprechen. Und das dann abzulegen, das ist mitunter eine ziemlich große Herausforderung. Der innere Schweinehund, der Kampf mit mir selber. Jesus ruft, folge mir nach. Er will sich mit dir und mit mir auf den Weg machen. Er will dich und mich verändern. Wenn du willst, kannst du Folgendes mitnehmen. Das Erste, an Jesus scheiden sich die Geister. Es gibt Leute, die ihn gut finden, die mit ihm gehen, die sich mit ihm bewegen, ihm nachfolgen, und Leute, die sagen, so ein Quatsch, wie wir es von dieser schönen Eselskarikatur gehört haben. Das Zweite, Nachfolge heißt, dass du deinen Lebensweg zusammen mit Jesus gehst, dass du dich von ihm führen lässt. Und das Dritte, dein Kreuz auf dich nehmen, wenn du nicht wegen deines Glaubens auch verfolgt und eingesperrt wirst. Das heißt, dass du dich verändern lässt, dass du so werden möchtest, wie Gott dich gedacht hat. Amen. Jesus, danke, dass du ein naher Gott bist, dass du ein Gott bist, der mich sieht und der mit mir geht, durch mein Leben, durch Höhen und Tiefen. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder zeigst, das Bild von uns, das du hast, das Bild, wie wir sein sollen. Und danke, dass du uns trotzdem jetzt schon so liebst, wie wir sind. Und wir bitten dich, dass wir uns von dir verändern lassen, dass du uns zeigst, wie wir werden sollen und die Kraft dazu gibst und die Liebe und deinen Geist. Amen.